Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing und E-Commerce eines Großkonzerns. Wir starten direkt in die News, aber kurz vorab zwei Hinweise. Erstens, ich bin im Homeoffice. Neben mir, genau neben meinem Fenster, wird immer noch gebaut. Das sollte schon vor 3 Wochen fertig sein. Ist es natürlich leider nicht. Deswegen starte ich den Podcast, als die netten Herren gerade ihre Frühstückspause machen, kann aber trotzdem gleich laut werden. Nichtsdestotrotz. Zweitens, der Podcast hat wahnsinnig viel Feedback. Ich bekomme fast täglich E-Mails mit Informationen und Hinweisen. Vielen Dank dafür. Dafür haben wir aber noch recht wenig Bewertung. Daher einfach die Bitte an dich, den Podcast bei iTunes zu bewerten. Auch hier, ich werde ab heute täglich auf LinkedIn posten, da ein bisschen aktiver werden. Deswegen, wenn dir näher langweilig ist, einmal kurz LinkedIn öffnen und dich mit mir connecten. Tom Illauer, Illauer, findest du sofort. Und genug gelabert, wir starten jetzt direkt in die News. Es geht los mit dem Artikel, spannend für die Medizinbranche, 6 von 10 Kunden kaufen im Online-Apotheken ein, aber vor allem rezeptfrei. Ja, bei der Versorgung mit Medikamenten setzt eine steigende Anzahl von Menschen in Deutschland auf das Internet. 58% bestellen Arzneimittel mittlerweile gewöhnlich bei einer Online-Apotheke. Ja, während nahezu alle aus dieser Gruppe nicht verschreibungspflichtige Medikamente wie Nasenspray oder Kopfschmerztabletten einkaufen, löst rund jeder 6., also 17%, auch Rezepte für verschreibungspflichtige Arzneien in der Online-Apotheke ein. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom. Und ja, ist eine Frage des Alters. Demnach bestellen vor allem jüngere Verbraucher gewöhnlich ihre Medikamente im Netz. 3/4 der 16- bis 29-Jährigen tun dies, 71% der 30- bis 49-Jährigen, 64% der 50- bis 64-Jährigen, aber nur jeder 4. Senior über 65 Jahren. Bedeutet, Online-Apotheken verbessern die Versorgung. Und wir wird natürlich spannend mit dem E-Rezept, das 2022 nochmal kommt. Und da dürfen wir dann ja sowieso nochmal gespannt sein. Das ist ja meine Branche, die sie betrifft. Telemedizin, E-Rezept und KI. 3 einzelne Revolutionen, die jetzt gesammelt in 3-4 Jahren kommen. Das wird spannend. Dann gab es einen tollen Bericht auf Exciting Commerce von Jochen Krisch. Und zwar Westwing schlägt Home24 und Wayfair in der Corona-Zeit. Ja, wer konnte also die Corona-Zeit besser für sich nutzen? Westwing oder Home24? Und es steht fest, mit einem Wachstum von 91% lag Westwing im Corona-Quartal klar vor Home24 mit 49% und sogar vor Wayfair mit 84%. Kurzer Hinweis, subjektive Meinung von mir, Wayfair. Meine Freundin hat da einen Spiegel bestellt für 300 €. Der wurde aus, ich glaube, Irland oder so losgeschickt. Der kam natürlich kaputt an, den haben wir dann reklamiert, wir durften den auch behalten. Es wurde also ein zweiter Spiegel losgeschickt und der kam auch kaputt an. Klappt also irgendwie noch nicht so richtig mit der Logistik, wurde mit DHL geliefert. So ging es für Westwing auf jeden Fall im ersten Halbjahr um 50% und für Home24 um 31% nach oben. Bei den Gesamtumsätzen liegt Home24 natürlich aber weiter vorne. Aber wir bleiben natürlich gespannt, was passiert. Und ist auf jeden Fall immer ein spannendes Segment, wie sich diese drei gegeneinander schlagen. Dann gab es auch nochmal ein anderes Duell, Douglas versus Flaconi. Wer hatte während Corona hier die Nase vorn, Douglas oder Flaconi? Erstaunlicherweise muss man sagen, keiner von beiden. Flaconi ist als einer der wenigen Lichtblicke. Warum Lichtblick? Gehört ja zu ProSiebenSat.1. als Beteiligung. Da ist Flaconi um 68% gewachsen. Douglas meldete für das Corona-Quartal ein Online-Wachstum von 67,3%. Douglas hat die Umsatzentwicklung für Online und die Läden auch monatlich aufgeschlüsselt. Demnach laufen die bei Douglas die Geschäfte seit Juni jetzt wieder normal. Nichtsdestotrotz, wie immer weist Douglas auch die App-Umsätze aus und die in den ersten 9 Monaten ungefähr 145 Millionen ausmachten. Das sind 22,8% von den Online-Umsätzen. Ja, im letzten Jahr lagen sie noch bei 88 Millionen, also 19,1% plus. Douglas müsste online aber immer noch mehr Gas geben. Douglas hat ja einen, den Namen weiß ich gar nicht mehr, es kam im Manager-Magazin, einen Experten für Restrukturierung, was auch immer das bedeuten soll, ist ja Interpretationsspielraum, Restrukturierer an Bord geholt, der wirklich knallhart Fiat schließen will und so weiter. Und der sagt in seinem Erstgutachten wohl anscheinend auch, der Umsatz online ist noch viel zu gering. Ja, trotz seiner im ersten Moment eindrucksvollen Wachstumszahlen müsste Douglas im Online-Geschäft noch erheblich mehr Gas geben, um Flaconi Marktanteile abzujagen. Nicht direkt vergleichbar, aber zur Orientierung. Ein Media Saturn konnte seine Online-Umsätze im Q2 um 145% steigen. Also bleiben wir auch hier mal dran. Dann gab es eine spannende Nachricht für Gründer, und zwar eine neue Statistik. Solo-Gründer sind erfolgreicher, sagt eine neue Studie. Ja, gleichzeitig macht sie darauf aufmerksam, dass dieser Umstand in der heutigen Gründerkultur weitgehend negiert wird. Stattdessen würden gerade Investoren lieber Teams finanzieren. Das ist ja aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich dem zustimmen. Mir wurde immer gesagt, weil die Angst haben, dass einer von beiden vielleicht, falls der Solo-Gründer vielleicht sterben sollte oder so, ist das Investment abgeschrieben. Jetzt sagt die Studie, der Solo-Gründer hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Das ist die Quintessenz der Studie Solo Survivors. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Einzelgründer mit ihrem Unternehmen im Schnitt mehr als doppelt so häufig dauerhaft profitable Unternehmen aufbauen als Gründerteams. Schon als zweites Teammitglied sinkt nach der Studie die Erfolgshäufigkeit deutlich. Ja, das sind die Gründe hinter dem Ergebnis. Die Studienverfasser wollen mit dem Ergebnis eine Lanze für mögliche Solo-Gründer brechen und zeigen, dass die derzeitige Tendenz, möglichst nur Teams als Gründer zu finanzieren, bei den Investoren und vor allen Dingen natürlich auch bei Inkubatoren, auf eine Fehleinschätzung beruht. Die soll darin bestehen, dass ein Team immer mit einer höheren Kompetenz gleichgesetzt wird. Es scheint logisch, dass mehrere Leute natürlich auch mehr Wissen haben. Bedeutet jetzt aber in dem speziellen Fall nicht, dass sie auch profitabler sind. Warum? Was dabei oft übersehen wird, ist, wären die sozialen Aspekte einer Firmengründung. Auch bei einem Team sei es nicht sicher, dass dessen Zusammensetzung optimal für eine Unternehmensgründung passe. Schließlich gibt es ja nicht wie bei Partner suchen irgendwie hier bestimmte Match-Kurations-Selektionsverfahren, sondern die beruhen halt einfach auf Sympathie und Freundschaft oder sonstigen sozialen Bindungen. Und einem Team grundsätzlich eine höhere Kompetenz zuzuschreiben, sei nichts mehr als ein positives Vorurteil. Ja, aus den gleichen Gründen seien Teams wesentlich anfälliger für Auflösungserscheinungen. Während der Solo-Gründer alle Entscheidungen halt selber trifft, müsse er in größeren Teams immer wieder den Konsens finden. Ja, das ist die Datenbasis der Studie. Die Forscher hatten ihren Untersuchungen Umfragen zugrunde gelegt, die an 65.000 Gründer geschickt hatten, die im Zeitraum 2009 und 2015 Kickstarter-Kampagnen gestartet hatten. Rund 28% der angefragten Gründer beantworteten die Frage ganz oder teilweise. Ja, um erfolgreiche von nicht erfolgreichen Unternehmen zu separieren, legten sie Umsatzschellenwerte fest, die das unterschiedliche Maß des Erfolgs präsentieren sollen. Und ja, lediglich gelang es den Studienverfassern, eine einigermaßen repräsentative Teilung zu erreichen. So handelte es sich bei 28% aller Teilnehmer um Solo-Gründer. 31% hatten zu zweit gegründet und 41% mit mehr als 3 oder 4. Dann kommen wir zu Katzenstreu. Wieso Katzenstreu Zoo Plus? Und zwar, ja, Heimtierbedarf ist extrem gestiegen. Natürlich Corona. Aus einem Millionenverlust im letzten Jahr wurde jetzt ein satter Überschuss. Wir reden von Zoo Plus. Die Corona-Krise sorgt für steigende Nachfrage, ist klar. Und vor allen Dingen bei Streu und Futter. Der Online-Händler für Haustierbedarf Zoo Plus hat im ersten Halbjahr dank gut laufender Geschäfte in der Corona-Krise auch unter dem Strich einen Gewinn erwirtschaftet. Der Überschuss bezifferte sich auf 7,8 Millionen Euro, wie das im Nebenwertindex SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mitgeteilt hat. Im Vorjahr hatte noch ein Fehlbetrag von 7,1 Millionen bestanden. Bedeutet also, Zoo Plus profitiert in der Pandemie von der starken Nachfrage und die Leute wollen natürlich weniger in die Geschäfte. Manche Geschäfte sind zu und während der Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19% auf 862 Millionen Euro stieg, legte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, also unser übliches EBITDA, sogar auf 29,4 Millionen Euro zu, nach 4,5 Millionen Euro im Jahr zuvor. Krasse Geschichte. Dann kommen wir nochmal zu einer witzigen Nachricht, nämlich Niederländischer Orden testet Recruiting auf TikTok. Ja, wer sich ihre Kinder plötzlich bekreuzigen, könnte das an TikTok liegen. Warum? Niederländische Klosterschwestern wurden nämlich zu kleinen Stars. Die haben nämlich jetzt 216.000 Follower und Millionen Aufrufe. Die heißen Carmel DCJ bei TikTok. Und Ordensbrüder und Schwestern auf der ganzen Welt haben Probleme. Niemand will mehr beruflich in die Fußstapfen treten. Und es gibt ein Karmelitinkloster, nämlich Casa Carmeli im niederländischen Vogelzang. Und die versuchen über TikTok jetzt christliches Leben in dem Kloster zu reaktivieren. Und lustiger kann man es einfach nicht machen. Wahnsinn, also alle, die Marketing verfolgen, zieht euch das rein. Dort singen sie Playback und vollführen Bekreuzigungsmoves. Darüber hinaus gibt es halt Einblicke in den Klosteralltag mit Beten, Garten, 10 Gebote, dies, das, Ananas. Und progressiv zeigen sich die niederländischen Schwestern aber auch nicht nur in der Selbstvermarktung, sondern auch in der Vermarktung ihres eigenen Online-Shops, in denen halt die Nonnen selbstgemachtes wie Rosenkränze, Häkeltäschchen, aber auch Postkarten vermarkten. Und in der TikTok-Gemeinde kommt das gut an. Ein Video, in dem zwei Nonnen betend an einer Mitschwester vorbeispazieren, die mit dem Gartenschlauch erst die Beete wässert und dann die Schwestern nachspritzt, hat 4,3 Millionen Aufrufe und fast 1 Million Likes. Also ziemlich krass und coole Geschichte. Auf jeden Fall mein Artikel der Woche. Dann kommen wir nochmal zu TikTok-Rivale Likee. Also Like mit noch einem E hinten dran. Und zwar der TikTok-Rivale Likee hat still und leise Millionen von monatlichen aktiven Nutzern abgezogen. Laut einem Ergebnisbericht des Betreibers Joy verzeichnet das Unternehmen im Juni 2020 rund 150 Millionen aktive Nutzer. TikTok hat ungefähr 200 Millionen täglich. Ähnlich wie TikTok ermöglicht es die App seinen Nutzern, bestimmte Videos zu erstellen und bietet ebenfalls viele, Entertainment-Funktionen. Anders als bei TikTok wird es Influencern dort ermöglicht, Geld aus virtuellen Geschenken von Fans anzunehmen. Dann Philipp Rösler. Das gucke ich mir übrigens sehr gerne an, was Ex-Politiker machen. Da gab es auch einen schönen Bericht bei Manager Magazin über Sigmar Gabriel, was der jetzt alles so macht und inflationär Multikulti-Aufsichtsrat wird. Na gut, jetzt kommen wir zu Philipp Rösler, der ist neuer Beirat bei Rent24. Ja, warum? Der wankende Coworking-Branche steht nun der ehemalige Vizekanzler und Business Angel Philipp Rösler bei und wird neues Mitglied im Beirat von Rent24. Das Berliner Startup mit 70 Coworking-Spaces weltweit bekommt die prominente Unterstützung in Sachen Innovation und Internationalisierung. Dann kommen wir zu CuraVac. an dem Thema kommt man nicht vorbei und ich selber habe damit ungefähr 700 Euro verdient. Warum? CuraBeck wird zum New Yorker Börsenstar. Das ist ein Tübinger Biotech-Unternehmen. Wurde am Freitag war der IPO und jeder, der den Podcast schon länger verfolgt oder auf tom-illauer.de auf dem Blog geht und sich da mal anguckt, wie ich Geschäftsmodelle bewerte, der weiß, dass mein Nebenverdienst darin liegt, vorm IPO Geschäftsmodelle zu analysieren und dann innerhalb den ersten Tagen oder Wochen nach IPO Short oder Long Aktien zu kaufen. So war es auch bei CuraBeck. Was ist da passiert? Bereits zum Handelsbeginn an der New Yorker Technologiebörse schoss die Aktie um 190% nach oben und die Kursgewinne im Tagesverlauf wurden weiter ausgebaut. Am Ende des Handelstags wurde 250% im Plus geführt und endete halt bei 55,90 und es ist sogar noch bis verfünffacht. Marktkapitalisierung beträgt bereits über 7 Milliarden Euro. Warum ist das Unternehmen so gehypt? Weil man davon ausgeht, das gehört ja auch zum Kühne, zum Investor, dass die Ersten sein werden, die einen Impfstoff für Corona haben. Und da sage ich, ich darf ja keine Tipps geben und das ist auch nur das, was ich mache. Ich werde nicht long halten und habe auch nicht long gehalten, weil falls der Impfstoff nicht kommt, also muss ja immer die Frage stellen, ein Börsenkurs besteht ja nicht nur aus den ganz normalen Geschäftsmodellanalysen, sondern halt auch psychologisch aufgrund von Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage proportional steigt durch psychologische Trigger, wie zum Beispiel die Hoffnung, dass die einen Impfstoff finden, dann gehe ich davon aus, dass die Marktkapitalisierung kurzfristig steigt, aber nicht langfristig vom Umsatz halt gehalten wird. Und deswegen habe ich da nicht long gehalten. Letzte Nachricht von heute. Wunderkind entwickelt nachhaltigen Erdbeton. Mega Story, ich liebe sowas. Und zwar auf Startups.ch gefunden. Und zwar eine ungewöhnliche Geschichte. Erst mit 16 Jahren wurde er eingeschult. Heute ist er 31. Er heißt Gnali Landru. Und er hat zum Jungunternehmer geschafft. Und zwar zusammen mit Thibault Demoulin hat er das Startup Oxara gegründet. Das ist eine Alternative für herkömmlichen Beton. Und der sogenannte Erdbeton wird nicht nämlich aus Zement gemacht, sondern aus Deponieresten hergestellt und ist zudem einfach 1000-mal günstiger. Also Wahnsinns, coole Geschichte. Ich liebe sowas und bin auch schon heute wieder am Ende der News. Wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, wie immer teilen, mir Feedback schicken und ansonsten sage ich dir, ich wünsche dir eine schöne Restwoche, dein Tom.